Ja, lasst uns gleich unsere Bibeln aufschlagen im Philipperbrief, Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, wir kehren zu der Serie zurück über dieses Kapitel, das wir die Jagd nach dem Preis nennen. Der Text, mit dem wir uns bisher in den vergangenen Wochen befasst haben, sind die Verse 12 bis 19 aus Kapitel 3. Lasst mich davon euch einiges kurz in Erinnerung rufen, indem ich euch von Vers 17 vorlese. Philipper 3, 17 und folgende bis Vers 21. 20 und 21 sind die Verse von heute. Von Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wenn wir zu Vers 14 zurückgehen, gelangen wir zu dem Schlüssel dieses ganzen Abschnitts. Paulus sagt dort, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir reden hier vom Streben nach dem Preis, vom Streben nach dem Ziel, dass eure einzige und größte Leidenschaft sein sollte, nämlich so zu sein wie Jesus. Das ist der Preis. Das ist gleichzeitig auch unser Ziel, für das auch Paulus gelebt hat. In Vers 8 sagte Paulus, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. In Vers 10 sagt er, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde. Und weiter in Vers 11, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und das brachte ihn dann zu Vers 13 und 14. 13, eines aber tue ich, 14, ich jage auf das Ziel zu. Ihr seht, das Leben des Paulus bestand darin, Christus-Ähnlichkeit danach zu streben. Das haben wir in diesem Abschnitt festgestellt. Christus-Ähnlichkeit ist das, wonach übrigens jeder Christ streben sollte. Allerdings leben wir in einem recht unverbindlichen Zeitalter. Wir leben in einer Kultur, die der russisch-US-amerikanische Soziologe Pyotr Alexandrowitsch Sorokin als sinnlich wahrscheinbar oder wahrnehmbar oder technologischen Entwicklungen bestimmt bezeichnete. Das ist eine Zivilisation, der es weitaus mehr um angenehme Emotionen als um produktiven Einsatz geht. Komfort ist deutlich wichtiger als Leistung. Und ich glaube, dass diese Art von Kultur eine faule und träge Gruppe von Menschen hervorgebracht hat. Und das lässt sich auch leicht nachweisen. Wir sehen, dass die Zahl der Obdachlosen ständig steigt, wie viele Menschen überhaupt nicht daran interessiert sind, sich produktiv für irgendetwas einzusetzen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich schnell auf nichts hinzubewegt, absolut nichts, ohne irgendwelche anderen Ziele, als nur den persönlichen Komfort. Keine Verantwortung, keine Rechenschaftspflicht auf der Suche nach Komfort statt Leistung. Und ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Denken auch in unsere Gemeinden auswirkt. Unsere Gemeinden leiden heutzutage an einer Apathie, an mangelndem Engagement. Wir haben vergessen, dass wir einen heiligen Krieg führen und als Soldaten Jesu Christi Entschiedenheit im Kampf zeigen müssen. Ich möchte auf diesen Punkt im Allgemeinen nicht herumreiten, aber wir sind gehalten, dem Ziel der Christusähnlichkeit zu folgen, ihm nachzueifern, danach zu streben, diesen Kampf zu laufen. Das ist das Ziel und das ist der Preis, den Gott uns auch am Ende dann endlich geben wird. Paulus weist uns beim Abschluss dieses Teiles auf einige Elemente hin, die bei dieser Jagd erforderlich sind. Das erste Element besteht darin, Vorbilder nachzuahmen. In Vers 17 sagt er, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Anders ausgedrückt, müsst ihr beim Streben nach Christusähnlichkeit jemanden haben, den ihr nachahmen könnt. Jemanden, der euch zeigt, wie ihr danach streben sollt. Darin besteht die Bedeutung und Aufgabe geistlicher Jüngerschaft und auch geistlicher Leiterschaft. Okay? Also, Vorbilder nachahmen. Das war das erste Element. Das zweite Element, das uns beim letzten Mal aufgefallen ist, dass wir Flucht vor den Feinden ergreifen müssen. Verse 18 und 19. Diese Verse gaben uns eine Einleitung zu den Feinden des Kreuzes Christi. Diese Feinde müssen unter allen Umständen vermieden werden, da ihr Ende des Verderbens ist, ihr Gott der Bauch, sie sich ihrer Schande rühmen und sie irdisch gesinnt sind. Deshalb können sie euch nicht auf dem richtigen Weg leiten. Bitte denkt an das, was wir letztes Mal besprochen haben. Sie sind Feinde des Kreuzes und geben sich aber nicht als solche zu erkennen. Sie geben sich ausnahmslos als Freunde des Kreuzes zu erkennen. Und genau das macht die Raffinesse ihrer Täuschung aus. In Vers 18 werden wir darauf hingewiesen, dass es viele von diesen Feinden gibt. Paulus sagt, viele wandeln auf dem Weg. Er habe oft vor solchen Menschen auch gewarnt. Und er war so leidenschaftlich dabei, dass er sogar beim Niederschreiben dieses Abschnittes Tränen vergoss. Sowohl Paulus als auch die anderen Verfasser des Neuen Testaments ist die Vermeidung von und Flucht vor Feinden des Kreuzes Christi ein großes Anliegen. Ich habe euch letztes Mal angedeutet, dass Paulus in Bezug auf die Philipper zwei verschiedene Gruppen im Sinn gehabt haben könnte. Die erste Gruppe waren die Judaisten, oder es könnten die Judaisten sein, die er in Versen 2 und 3 erwähnte. Die Judaisten, die sagten, ja, wir glauben an Christus, wir glauben an seinen Tod, wir glauben an seine Auferstehung, aber wir glauben auch, dass das Heil erworben werden muss, teilweise durch Christus und teilweise durch uns selbst. Sie fügten dem Kreuz also etwas hinzu. Es erforderte Christus plus Beschneidung, plus Einhaltung des mosaischen Gesetzes. Also, sie fügten dem Kreuze Werke hinzu. Und deshalb waren sie Feinde des Kreuzes. Nun, das Wort Gottes nimmt für sich in Anspruch, dass das Werk Christi am Kreuz vollkommen ausreicht. Und dass es keine Notwendigkeit gibt, diesen menschliche Werke hinzuzufügen. Die Juden, beziehungsweise die Judaisten, waren also Feinde des Kreuzes, weil sie zwar das Kreuz bejahten, aber Werke für die Erlösung hinzufügten. Jedes der beschriebenen Elemente in Vers 19 könnte auf die Judaisten angewandt werden. Ihr Ende wird Verderben sein, denn wenn sie die Gnade oder der Gnade Werke hinzufügen, gibt es keine Gnade und damit auch kein Heil und keine Rettung. Ihr Gott ist ihr Bauch, könnte sich auf die Besessenheit ihrer Speisegesetzvorschriften beziehen oder auf die Tatsache, dass sie taten, was ihre Lust ihnen diktierte, um Dinge für ihren eigenen Ruhm zu erreichen. Ihr Ruhm? In demselben Vers ist genau das, wofür sie sich eigentlich schämen sollten. Nämlich die Tatsache, dass sie der Gnade Werke hinzufügten. Ihre Gesinnung war irdischer Natur. Sie waren auf Feste, auf Feiern, auf Beschneidung, auf Zeremonien und so weiter gerichtet. Also, der Abschnitt könnte sich auf Judaisten beziehen. Andererseits könnte er sich vielleicht auch auf die zügellosen antinomianistischen, also die gesetzlosen Heiden sich beziehen, die sagten, ja, wir glauben an Christus, aber wir leben so, wie es uns gefällt. Vielleicht hatten sie eine dualistische Ansicht und glaubten, es sei unwichtig, was ihr Fleisch tat. Es reiche einfach, an Christus zu glauben und daran, dass er sich der geistlichen Seite annahm. Und unsere Lebensweise im Anschluss daran, das ist unwichtig. Also diese Gesetzlosen, diese Libertins oder Zügellosen waren auch die Feinde des Kreuzes. Obwohl sie behaupteten, sie glaubten an Christus und an seinen Tod und an die Auferstehung. Die Judaisten fügten dem Heil an der falschen Stelle Werke hinzu und die antinomianistischen Heiden, die Gesetzlosen, subtrahierten an der richtigen Stelle Werke vom Heil. Ja? Die Juden sagten, man müsse ständig Werke vollbringen und die Heiden behaupteten, man müsse gar keine Werke hervorbringen. Beim einen ging es dabei um Rechtfertigen, bei den anderen ging es dabei um die Heiligung. Zu behaupten, das Kreuz verändere das eigene Leben nicht und fordere nicht zu einem Leben des Gehorsams auf, ist so falsch wie die Behauptung, es seien Werke für das Heil notwendig. Ja? Auf der einen Seite standen also die Judaisten, die Werke hinzufügten und Feinde des Kreuzes waren. Auf der anderen Seite waren die Heide, die Werke eliminierten. Sie waren beide Feinde des Kreuzes. Und wieder einmal mehr macht der Heilige Geist an dieser Stelle auf die falschen Bekenner aufmerksam, die nicht wirklich errettet sind. Das ist übrigens ein ständig wiederkehrendes Thema im Neuen Testament. Nun, heute Morgen wollen wir uns endlich mit den zwei übrig gebliebenen Versen behandeln, konzentrieren. Das letzte Element, um nach dem Preis zu streben, und das ist die Konzentration auf Erwartung. Lass es uns die Konzentration auf Erwartung nennen. Erstens wollen wir Vorbilder nachahmen. Zweitens wollen wir vor Feinden fliehen. Und drittens wollen wir uns auf Erwartungen konzentrieren. Und hier kommen wir zu der zugrunde liegenden Motivation. Was ist es, das uns motiviert, nach dem Preis zu streben? Es ist unsere Erwartung auf die Hoffnung der Wiederkunft Christi, der uns ihm gleich machen wird. Diesen Fokus müssen wir klar im Auge haben. Lass mich an dieser Stelle innehalten und sagen, dass das im Lesen der Verse 20 und 21 offensichtlich ist. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir warten gespannt auf die Rückkehr des Herrn Jesus, denn wenn er kommt, wird er uns ihm gleich machen. Er hat die Macht dazu, sagt Paulus. Mit anderen Worten haben wir eine himmlische Perspektive. Wir betrachten den Himmel als unser höchstes Anliegen. Und das ist es genau, was uns motiviert. Uns geht es darum, den Erlöser zu sehen. Es geht darum, den Lohn von unserer Erlösung zu empfangen. Uns geht es darum, den ewigen Ruhm der Herrlichkeit zu erhalten. Wisst ihr, der Apostel Paulus kannte sehr wenige leibliche Annehmlichkeiten. Er kannte sehr viel unangenehme Emotionen, aber sehr wenig angenehme. Meistens war es unbequem für ihn. Er hat entweder Hunger gelitten oder Schläge ertragen oder Schiffbruch erlitten, wurde gesteinigt oder irgendwo zum Sterben zurückgelassen und so weiter und so fort. Er war oft bekümmert. Er weinte ständig über irgendetwas. Er war voller Tränen, immer in irgendwelchen Schmerzen. Er war voller Enttäuschung, Schwierigkeiten und Entbehrung. Aber wisst ihr was? Ihm ging es nicht um angenehme Emotionen. Es ging ihm nicht um Gefühle. Er setzte sich voll und ganz für ein produktives Leben ein und strebte nach dem Ziel. Er war also himmlisch gesinnt. Und deshalb konnte er sagen, es wäre viel besser aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und das ist der Fokus des Lebens, das wir führen müssen, wenn wir nach Christusähnlichkeit streben wollen. Christus ist ein himmlisches Geschöpf. Christus ist vom Himmel, aus dem Himmel und im Himmel. Der Himmel ist sein Platz, Christus gehört uns, also ist der Himmel auch unser Platz. Wenn Christus unser Anliegen ist, so sind wir auch himmlisch gesinnt. Was hier geschieht, ist dann völlig egal. Was im Himmel geschieht, ist uns hier wichtig. Dort ist Christus, dort ist unser Platz. In Vers 20 sagt Paulus also, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch gespannt auf einen Retter warten, den Herrn Jesus Christus. Zurück in Vers 14 nannte Paulus, dass die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Die Zeit wird kommen, wenn der Herr uns zu sich rufen und für immer bei Christus sein werden lässt. Und das ist unser Fokus. Paulus sagt, danach sehne ich mich. Und das ist der einzige Grund, warum er auf Erden verweilte. Das war der, seine Arbeit und seinen Dienst völlig abzuschließen. Und als in 2. Timotheus seinem Ende sich nähert, sagte er, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ihr kennt diese Stelle. Und jetzt sagt er, ich bin bereit, meinen Abschied zu nehmen. Ich bin bereit, meine Krone der Gerechtigkeit zu empfangen, die der Herr, der gerechte Richter, mir zuerkennen wird. Aber nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Er hatte genug, als die Arbeit getan war. Paulus wollte bei seinem Erlöser sein, weil dies der bessere Platz war. Nun können wir begreifen, was für ein unwahrscheinlicher Gedanke das für unsere heutige Gemeinden ist. Ehrlich gesagt ist das nicht einmal ein beliebter Gedanke. Es ist sogar ein vollkommen unbeliebter Gedanke. Seht ihr, die Gemeinden heutzutage betonen weitläufig den Wohlstand, das Evangelium von Gesundheit und Wohlstand, die Lösung aller Probleme, bringt euer Leben in Ordnung, führt eine glückliche Ehe, habt ein glückliches Zuhause, seid erfolgreich. Das Leben genießen ist das Motto. Wir leben in einer nicht nur menschorientierten Theologie, sondern einer erdgebundenen Perspektive, in der die Gemeinden damit zufrieden sind, schamlos alles aus der Welt für sich selbst herauszuholen. Und das ist unser Platz geworden, obwohl es nicht so sein sollte. In den meisten Fällen ist unser Leben in dieser Welt so sehr an die Erde gebunden, dass wir ehrlich gesagt absolut kein Verlangen danach haben, diese zu verlassen und in den Himmel zu kommen. Und dann gibt es in einigen Kulturen auf der Welt, wo ich, wenn ich eine Gemeinde voller Gläubige ginge und fragte, wie viele von euch wären bereit, heute alles hinter sich zu lassen? Doch die ein oder andere Gemeinde, die sagen würde, oh ja, ich würde sofort gehen. Aber wenn wir das in Deutschland tun und in Deutschland fragen, wer von euch würde gerne jetzt zum Herrn gehen? Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, nein, ich möchte erst noch dieses Leben genießen. Nun, einige von uns würden vielleicht gehen wollen, weil ihre Lebensumstände nicht so besonders toll sind. Andere würden vielleicht gehen wollen, weil sie jemanden, der sie vermissen würde, Schmerzen zufügen möchten. Aber vom Standpunkt der reinen Freude des Gehens betrachtet, ich weiß nicht. Denkt einmal an eine christliche Beerdigung. Wir sprechen so wenig über den Himmel und wir befassen wenig mit dem Himmel, bis jemand stirbt und wir zu einer Beerdigung gehen, oder? Dann trösten wir die Hinterbliebenen damit, dass der Verstorbene jetzt im Himmel ist und freuen uns ganz heimlich, dass wir es nicht sind, die gestorben sind, oder? Ist es nicht so? Und wir leben mit der großen trügerischen Lüge, dass der Tod der Feind des Christen ist, während er für diejenigen mit einer himmlischen Perspektive in Wirklichkeit ein Freund ist. In einer humanistischen, evolutionären Welt, wo das Leben so betrachtet wird, als sei der Tod unser Feind, der alles beendet, schenken unsere Gemeinden dem irgendwie Glauben. Und in einer materialistischen Welt, in der es nicht nur darum geht, möglichst viel zu scheffeln, schenken unsere Gemeinden auch dem Glauben. Und so sammeln wir Schätze auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Aber wir sind Anhänger dieser Welt. Wir sind außerdem keine Freunde der aufgeschobenen Erfüllung von Wünschen. Und wenn der Herr sagt, nun, ich werde euch in der Zukunft belohnen, dann verstehen wir diese Aussage nicht einmal richtig. Wer in unserer Welt wartet heutzutage noch auf die Erfüllung von Wünschen? Was immer ihr wollt, könnt ihr doch sofort besorgen. Dafür gibt's doch eine Kreditkarte, oder? Ihr braucht nichts. Ihr braucht nicht warten. Ihr könnt sofort alles haben. Ihr könnt alles kaufen. Ihr braucht nicht sehr weit gehen. Ihr braucht nichts bauen, ihr könnt einfach sofort loslegen, ihr habt alles sofort. Alles schreit nach der sofortigen Erfüllung von Wünschen. Wenn wir also über Belohnung im Himmel sprechen, interessiert das wirklich niemanden. Denn wir erwarten die sofortige Erfüllung unserer Wünsche. Und leider in unseren modernen evangelikalen Kreisen wird der Himmel also weitgehend ignoriert. Es gibt sehr wenig christliche Predigten über den Himmel. Sehr wenig Betonung auf himmlischen Dingen, sehr wenig über das künftige Leben, aber Unmengen über diese Welt, dieses Leben, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie erfolgreich ich bin, wie wohlhabend ich bin und so weiter und so fort. Und so wird der Tod zum Feind, weil wir davon ausgehen, dass der irdische Zustand der beste ist, was jedoch überhaupt nicht stimmt. Aber wenn ihr nach Christusähnlichkeit streben wollt, dann müsst ihr euren Fokus von dieser Welt auf die nächste verlegen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass so wenige das mit der gleichen Leidenschaft wie Paulus tun. Lasst uns einmal sehen, ob wir nicht heute Morgen durch diesen Text hier jetzt motiviert werden können. Betrachtet mit mir Vers 20. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Dort müssen wir beginnen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Und das Wort Bürgerrecht übrigens wird nur hier gebraucht. Dieses bestimmte Wort bedeutet Fremdenkolonie. Es wurde in einer außerbiblischen Quelle verwendet, um eine Hauptstadt zu bezeichnen, die den Namen ihrer Bürger in einem Register führte. Mit anderen Worten sind wir Bürger, die an einem anderen Ort registriert sind. Wir sind Bürger, die im Himmel registriert sind. Unsere Namen sind dort, unser Vater ist dort, unser Erlöser ist dort, unser Heim ist dort, unsere gläubigen Brüder und Schwestern sind dort, unser Erbe ist dort. Das allein ist unser Platz. Gemäß Paulus muss das unsere Perspektive sein. Die Philipper konnten das verstehen, weil sie eine Kolonie römischer Bürger waren, weit entfernt von Rom. Sie wussten also, was es bedeutete, sein Bürgerrecht an einem anderen Ort als dem zu haben, wo sie wohnten. Sie waren römische Bürger, lebten jedoch in der Kolonie Philippi. Wir sind Bürger des Himmels, leben jedoch auf der Erde. Leider ist es so, wie damals bei Israel, als es in babylonische Gefangenschaft geriet und die Zeit für die Rückkehr in das gelobte Land kam, damals entschieden sich viele dafür, nicht zurückzukehren, weil sie so fest verwurzelt waren dort. Und ich sehe die gleiche Analogie für unsere Gemeinden. Wenn der Herr sagt, jetzt sei unsere Zeit gekommen, sträuben sich viele von uns, als gäbe es nichts Schlimmeres, als in den Himmel zu kommen, weil diese Welt unser Ein und Alles geworden ist. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das müsst ihr verstehen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Er belässt es jedoch nicht bei diesem Punkt, sondern er sagt, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Paulus sagt uns, dass der Herr im Himmel ist und dass er zurückkommt. Erinnert ihr euch an Johannes 14, wo er sagt, ich gehe hin und wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Verse 2 und 3. Jesus sagte also, ich gehe in jedem Fall. In meinem Haus sind viele Wohnungen, in meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ich komme wieder zurück und werde euch holen. Ich werde euch zu mir holen. Wir warten also auf Christus. Wir warten nicht auf ein Ereignis, sondern wir warten auf eine Person, Jesus Christus. Es ist erstaunlich, dass die meisten evangelikalen Gemeinden bis vor circa 30 Jahren Anhänger der vor der Trübsal stattfindenden Entrückungslehre waren. Bis ungefähr 30, als ich Jugendlicher war, hat man nur davon gesprochen. Das bedeutet, dass das Gemeindezeitalter beendet wäre, wenn Jesus kommt und seine Gemeinde entrückt. Und dann gäbe es eine Phase, die als Trübsal bekannt ist. Und anschließend würde der Herr mit den Heiligen zurückkehren, um sein Königreich aufzubauen. Die Gemeinden jedoch würden genommen, der Herr würde kommen und uns vor der Trübsalzeit entrücken. Vor der Trübsalzeit mit dem Antichrist und vor der Massenvernichtung, die besonders in Offenbarung Kapitel 6 und folgenden beschrieben ist. Aber in den letzten 30 Jahren hat dieser Standpunkt sich verschoben. Und jetzt scheinen in meinen Augen viele von der Post, also von der Nach-Trübsals-Entrückungslehre beherrscht zu sein. Die besagt, dass wir alle durch die Trübsal durchgehen müssen. Und das ist eine sehr verbreitete Auffassung geworden. Um ehrlich zu sein, halte ich diese Auffassung nicht sehr exegetisch. Und ich denke auch, dass sie nicht sehr theologisch ist. Ich denke eher, es ist insbesondere eine Reflexion des unterbewussten Vertieftseins in die Welt. Wisst ihr, es ist die Art von Mentalität, die in gewisser Weise gerne dabei wäre, um den Antichristen zu sehen. Nach dem Motto, ich habe jetzt schon so lange davon gelesen, ich möchte den Typen auch selbst kennenlernen. Also entwickle ich eine Theologie, dass ich auch hier bleibe und das erleben kann. Ich bin ja sowieso geschützt, oder ist es nicht so? Ich würde gern auf ein paar Dämonen rumtrampeln wollen und die Charismatiker haben auf gewisse Weise das Feuer für das Herumtrampeln von Dämonen geschürt, das Binden von Satan an die Mentalität, durch die Menschen sich mit Dingen in einer negativen, übernatürlichen Welt befassen. Deshalb denke ich, dass die Welt eine neue Art von beherrschenden Gedanken hat. Unser Verlangen ist nicht mehr auf den Himmel ausgerichtet. Wir möchten am liebsten so lange wie möglich auf dieser Welt bleiben. Und wir sind so sehr Teil dieser Welt, dass wir sehen möchten, wie sich das Ende auch abspielt. Wir möchten auf ein paar Dämonen herumtrampeln und einige der Dinge beobachten, die in der Trübsalzeit geschehen. Es ist so, als sei das Buch der Offenbarung eine Liste künftiger Attraktionen. Und eine Vorschau. Und wir wollen irgendwie diesen Hauptfilm nicht verpassen. Denn für uns ist diese Neuheit dieser Geschehnisse wie ein Hauptfilm. Wir haben die Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus dabei allerdings aus dem Auge verloren. Nun, ich möchte nicht sagen, bitte sagt mir das nicht nach, dass unsere Gemeinden bei einer Position der Nachtrübsalsentrückungslehrung gelandet sind. Aber man kriegt einfach manchmal das Gefühl, ich kann da absolut nicht dogmatisch sein. Wir befassen uns in ungesundem Maße mit dieser Art von Dingen und verschwenden kaum einen Gedanken bei Christus zu sein und zu Christus zu gehen. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich warte nicht auf den Antichristen. Da warte ich nicht drauf. Ich warte auf Christus, dass Christus kommt. Warum? Ich bin überhaupt nicht interessiert, in einer Welt voller Teufel zu leben, wenn ich in den Himmel gehen könnte. Warum soll ich durch die Trübsalzeit gehen, wenn Gott eindeutig sagt, ich nehme euch vorher raus, zu mir? Keine Lust, tut mir leid. Aber wisst ihr, es gibt andere Menschen, die nicht in den Himmel wollen, weil sie ihre Sünden so mögen und wissen, dass es die im Himmel nicht geben wird. Nun, das ist vielleicht zunächst einmal ein befremdlicher Gedanke, aber ich bin sicher, dass es wahr ist. Die Annehmlichkeiten der Sünde sind nun mal die Annehmlichkeiten der Sünde. Manche Leute sagen, ich will nicht in den Himmel, da hat man keinen Spaß. Manche Christen sträuben sich meiner Meinung nach sogar, einige ihrer Laster aufzugeben. Aber der Himmel ist unser Zuhause und wir warten auf den Erlöser, den Herrn Jesus Christus. Römer 8 besagt, dass wir seufzen und die Sohnestellung der Kinder Gottes erwarten. Wir erwarten seufzend die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, 18 bis 23, der ganze Text dort. Wir seufzen und sehnen uns nach dem, was uns erwartet. Mir geht es so. Paulus sagt, dass die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich suche also nicht nach leiblichen Annehmlichkeiten. Ich suche nicht nach angenehmen Emotionen. Ich suche nicht nach schmerzfreien Leben. All diese Sachen sind mir egal, sagt Paulus. Ich suche nach dem, was dort ist und was kommt. Ich tue, was Petrus schreibt im 2. Petrus Kapitel 3. Das Kommen des Tages Gottes erwarten und erstreben, was uns veranlasst, unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden zu werden, in Frieden. Johannes sagt, wenn wir diese Hoffnung in uns haben, reinigen wir uns selbst. Dann reinigen wir uns. Wir sind gehalten, nach Christus zu suchen. Das ist einerseits die größte geistliche Motivation und andererseits die größte geistliche Rechenschaftspflicht und es bietet die größte geistliche Sicherheit. Ihr fragt jetzt, was meinst du damit? Nun, wenn ich weiß, dass Jesus kommt, dann ist das eine Motivation. Ich will bereit sein, wenn er kommt. Ich will treu sein, wenn er kommt. Ich will ihm zeigen, dass ich ihm gedient habe. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 3, wenn Jesus kommt, wird er eure Werke begutachten. Ja? Sie werden durch das Feuer erprobt werden und ihr werdet ewigen Lohn empfangen. Es wird sich zeigen, ob eure Werke Holz, Heu oder Stroh oder Gold, Silber oder edle Steine sind. Das ist Motivation. Ich möchte den Lohn empfangen. Ich möchte den Preis erhalten. Ich möchte recht so, du guter und treuer Knecht, hören. Ich will eingehen zur Freude meines Herrn, das motiviert mich. Ich bin an dieser Stelle motiviert, weil ich Christus liebe und weil ich weiß, dass es ewige Segnungen gibt, die an meiner Treue hier geknüpft sind. Deshalb bin ich motiviert durch die Tatsache, dass er kommt, dass ich ihm gegenüberstehen werde, dass es einen Richterstuhl Christi geben wird, wo ich mit den Dingen konfrontiert werde, die ich getan habe und nach seinem Ermessen belohnt werde. Aber es ist nicht nur eine Motivation, es ist auch eine Frage der Rechenschaft. Es ist nicht nur reine Motivation der Liebe und Freude und des Verlangens nach dem Lohn. Es gibt auch eine Drohung, eine Bedrohung, oder? Denn ich weiß, dass ich dem Herrn nicht gegenüberstehen möchte, wenn ich verloren habe, was ich bereits erarbeitet hatte. Wie Johannes es in seiner Epistel sagt, achtet darauf, dass ihr nicht die Dinge verliert, die ihr bereits erarbeitet habt, sondern dass ihr den vollen Lohn empfangt. Ich weiß, es wird eine Zeit geben, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und so bewertet werden, wie wir wirklich sind. Nicht wie wir nach außen hin aussehen, sondern wie wir wirklich sind. Nun, ich bin nicht mehr verdammt. Aber ich fühle definitiv die bestimmte Bedrohung, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben verlieren kann, dass sie einfach bei diesem Preisgericht verbrennen. Wir sind rechenschaftspflichtig. Das sagt uns Paulus in 1. Korinther Kapitel 4. Wir müssen auf den Tag warten, an dem das im Finstern Verborgene ans Licht gebracht wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil. Gott wird das im Finstern Verborgene und die Absicht des Herzens offenbar machen und herausfinden, was wirklich lobenswert ist. Und drittens ist unsere Hoffnung in die Wiederkunft Christi nicht nur eine Motivation und eine Frage der Rechenschaftspflicht, sondern unsere größte Sicherheit, weil sie ein Versprechen ist. Leute, das ist ein Versprechen. Jesus sagt in Johannes 14, wenn ich gehe, werde ich was? Ich werde wiederkommen. Das ist ein Versprechen. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren sehen. Das ist ein Versprechen. Johannes 6, 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ihr könnt sicher sein, dass es der Wille des Vaters ist, dass alles, was der Vater ihm gegeben hat, am letzten Tag auferweckt wird und nichts von alledem verloren geht. Lest euch Johannes 6, 39 einmal durch. Das ist ein Versprechen. Wenn ich also die Wiederkunft Christi betrachte und das Versprechen, bei ihm zu sein, finde ich dort Motivation, ich finde Rechenschaftspflicht und ich finde Sicherheit. Wunderbare Sicherheit. Nun, es ist egal, was auf dieser Welt passiert, denn das ändert nichts. Warum? Weil mein Erbe unbefleckt und unvergänglich für mich aufbewahrt wird, sagt Petrus, haben wir gerade auswendig gelernt. Ist es nicht eine großartige Aussage, 1. Petrus 1? Es wird für mich aufbewahrt. Leute, wir müssen in Anbetracht der Wiederkunft Christi leben. Wir müssen in Anbetracht der Rückkehr Christi leben. Wir sind in gewissem Sinne offensichtlich nicht im Himmel, aber in einem anderen Sinne leben wir schon in himmlischen Regionen. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Was bedeutet das? Epheser 2 sagt, wir sind in Christus in die himmlischen Regionen versetzt worden. Nun, was meine ich damit? Wir befinden uns offensichtlich nicht an einem Ort, der Himmel genannt wird, aber wir erleben ein himmlisches Leben. Wir haben das Leben Gottes in uns. Wir unterstehen der Herrschaft des himmlischen Königs. Wir leben nach den Regeln des himmlischen Königreichs. Ja, wir leben nach den Regeln des Wortes Gottes, des Maßstabs für Gerechtigkeit. Seht ihr, wir bewohnen gemeinsam die himmlischen Regionen. Wir werden vom Gott, vom König des Himmels beherrscht. Wir leben im Namen des Himmels, wir halten die Gesetze des Himmels ein. Wir sind gehalten, unsere Schätze im Himmel zu sammeln. Wir sind in der himmlischen Dimension gesegnet, der geistlichen Dimension unseres neuen Lebens in Christus. Das gibt uns einen Vorgeschmack auf die himmlischen Regionen. Das ist es, was schon Fanny Crosby, Verfasserin des Kirchenliedes, das wir gesungen haben heute Morgen, allerdings haben wir die deutsche Version gehabt, aber in dem Originaltext heißt es, wie schon der Vorgeschmack wonnig entzückt meint. Das ist, was sie meinte. Ja? Wir sind eine neue Gruppe von Menschen, in einer neuen Gesellschaft lebt und eine neue Gemeinschaft erlebt, die in dem Ort namens Himmel voll zur Entfaltung kommen wird. Paulus sagt also, seht ihr, ihr gehört in den Himmel, das ist euer Platz. Dort werdet ihr für immer sein. Momentan sind wir auf der Suche nach dem Erlöser. Welche Einstellung haben wir dabei? Achtet auf Vers 20. Da steht, erwarten. Dieses wunderbare Verb ist dasselbe, das im gesamten Neuen Testament für die Wiederkunft Christi verwendet wird. Im Griechischen beschreibt es ein geduldiges, äußerst gespanntes Warten. So lässt es sich am besten zusammenfassen. Gespannte Erwartung mit Geduld. Und wie ich gesagt habe, wird es häufig in jenen Bibelstellen verwendet, in denen es um die Wiederkunft Christi geht. Nun, eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wo ist der Himmel? Nun, hört, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Himmel ist oben. Oben, okay? Das ist alles, was sie dazu sagt. Komm hier herauf, Offenbarung 4,1. Ihr fragt, wie hoch? Sehr hoch, ganz weit oben. Wie hoch? Nun, in 2. Korinther 12,2 wird er als dritter Himmel bezeichnet. Ihr fragt, wie lange dauert es, um dorthin zu gelangen? Seid ihr bereit? Jesus sagte zum Dieb am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es geht also sehr schnell. Die Bibel sagt, aus dem Leib werden wir auswandern und daheim sein beim Herrn. Und es wäre viel besser aufzubrechen und bei Christus zu sein. Wow, fabelhaft. Das zeigt uns ein wenig darüber, was nach dem Tod geschieht. Zumindest darüber, wie schnell wir dorthin gelangen. Wie ist dieser Himmel? Nun, ihr könnt einmal Hesekiel Kapitel 1 durchlesen. Dort findet ihr die alttestamentliche Beschreibung des Himmels. Lest es aber nicht jetzt, bitte. Wenn ihr es gelesen habt, dann werdet ihr euren Kopf kratzen und sagen, meine Güte, was steht da eigentlich? Und dann werdet ihr feststellen, das ist ganz schwer zu verstehen. Da wird nämlich die Schönheit des Himmels beschrieben, die wir nicht begreifen können. Da geht es um Farben, um Räder, um Lichter und es ist einfach herrlich. Aber dann schlagt einfach mal Offenbarung 21 und 22, den haben wir in letzter Zeit auch öfter getan. Und ihr bekommt dort eine genauere Perspektive davon, wie der Himmel ist. Lest also Offenbarung 21 und 22. Dort lest ihr über Edelsteine und Licht und Gold und Engel und Tempel und die Gegenwart Gottes. Ihr erfahrt, dass es weder Tränen noch Tod, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz gibt. Ihr werdet lesen, dass alles perfekt ist. Und die Erlösten aller Zeiten der Geschichte dort sind. Die heiligen Engel sind dort. Das ist der Himmel. Nun, dieser Himmel hat eine Hauptstadt, das neue Jerusalem heißt. Ihre 12 Tore bestehen aus jeweils einer großen Perle. Wow, die Stadt ist würfelförmig. Das ist unglaublich. Der Himmel ist absolut unbeschreiblich. Er ist alles, was die Schrift beschreiben kann und geht über die Grenzen unserer Vorstellungsvermögens hinaus. Aber das ist unser Platz. Und dort ist auch unser Erlöser. Und das ist der Ort, von dem er kommt. Also warten wir gespannt. Wir warten auf ihn. Und während wir gespannt warten, sind wir motiviert, wie er zu sein. Wir empfinden eine Art Rechenschaftspflicht und ein Gefühl der Sicherheit, weil wir wissen, dass er kommt. Weil er sein Versprechen immer hält. Also warten wir voller Spannung. Epekdekomai. Wir warten gespannt. Und eindringlich und dennoch mit Geduld auf seine Wiederkunft. Wir warten nicht auf ein Ereignis, sondern, wie das Ende von Vers 20 hier sagt, und er hervorhebt, auf den Herrn Jesus Christus, wir warten auf eine Person. Das ist der Preis, meine Lieben, das Ziel, nach dem wir uns unser ganzes Leben ausstrecken. Das ist die Christusähnlichkeit. Der Preis, den wir empfangen, ist so zu sein wie er, wenn wir ihn sehen. Nun lasst uns jetzt zu Vers 21 vorgehen. Warum warten wir auf Christus? Warum wollen wir, dass er wiederkehrt? Weil er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Darum, warum warten wir auf ihn? Weil wir umgestaltet werden wollen, weil wir seufzend die Erlösung unseres Leibes erwarten. Wir wollen dieses sündhafte Fleisch loswerden. Wir wollen wie Christus sein, und zwar perfekt. Und ich möchte noch einmal betonen, wenn ihr das nicht wollt, mögt ihr eure Unvollkommenheit. Und wenn ihr eure Unvollkommenheit mögt, wie sie ist, liegt es daran, dass ihr eure Sünde mögt. So verdreht können manchmal unsere Gedanken sein. Christus wird uns ihm gleich machen. Er wird den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten. Ja, das ist unser nicht erlöstes Fleisch, was er umgestalten will. Seht ihr, in unserem Inneren sind wir bereits zu einer neuen Schöpfung geworden. Aber der innere Mensch ist im nicht erlösten Fleisch gefangen. Wir sind Gefangene, die in unserem nicht erlösten Fleisch eingesperrt sind, sozusagen. Und das ist nicht nur die Epidermis, die Oberhaut und das Gewebe, sondern auch der Verstand des Fleisches und die Gelüste des Fleisches, die alle noch da sind. Das geht tiefer als das Gewebe. Es ist eine Menschlichkeit, eine nicht erlöste Menschlichkeit, in der diese neue Schöpfung wohnt. Und die neue Schöpfung sehnt sich danach, befreit zu werden. Deshalb spricht Römer 8 von der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir wollen befreit werden. Paulus nannte es den Todesleib, von dem er erlöst werden wollte. Also warten wir auf diese Erlösung. Und Jesus Christus wird den Leib unserer Nichtigkeit umgestalten. Und ihr sagt, wie geschieht das? Hört genau zu. Wenn ihr jetzt sterbt oder irgendwann, bevor Christus zurückkehrt und die Seinen zu sich holt, geht euer Leib in das Grab. Ja, da geht ihr tatsächlich hin. Eure Seele wird sofort beim Herrn sein. Wie 2. Korinther 5 sagt, aus dem Leib ausgewandert und daheim, heißt es, bei dem Herrn. Philipper 1 sagt, es wäre viel besser aufzubrechen und bei Christus zu sein. Paulus wollte sofort bei Christus sein. Wenn ihr also sterbt, ist eure Seele sofort bei Christus. Und wie ich bereits sagte, geht die Reise in den Himmel sehr schnell. Ihr werdet zu einer der Seelen jener gerechten Menschen, die perfekt gemacht wurden. Der Himmel wird derzeit von Seelen bewohnt, die perfekt gemacht wurden und auf ihren Leib warten. Die Leiber warten auf die Wiederkunft Christi. Die Bibel sagt, wenn er seine Gemeinde holt, werden die Toten in Christus was? Sie werden zuerst auferstehen und diejenigen, die leben, werden dann entrückt und unterwegs umgestaltet. Dann, wenn wir zu diesem Zeitpunkt lebendig sind, dann waren wir vorher noch nicht gestorben, also... Aber die Leiber werden in der Zukunft wieder auferweckt. Später werden dann die Leiber der Heiligen aus dem Alten Testament wieder auferweckt. Das bedeutet, selbst die Seelen der gerechten Menschen, die jetzt im Himmel perfekt sind, warten auf ihre Leiber. Und sie brauchen einen Leib, weil sie von Gott zum Dienst und zur Anbetung in der ganzen Ewigkeit geschaffen worden sind. Beides lässt sich am besten durch einen verherrlichten Leib und eine verherrlichte Seele ausdrücken. Diese Anbetung, ja, dafür sind wir geschaffen. Manche Menschen sagen, was passiert, wenn man hier stirbt? Nun, eure Seelen gehen sofort zum Herrn, aber euer Leib muss umgestaltet werden. Vers 21 sagt, wenn Jesus kommt und wir auf ihn warten, wird er den Leib umgestalten. Jetzt sagt ihr vielleicht, nun, mein Leib ist dann vielleicht nur noch ein Häufchen Asche. Macht nichts. Er wird ihn trotzdem umgestalten. Jesus wird uns umgestalten. Umgestalten lautet Metaschematizo. Habt ihr jemals ein Schema gesehen? Dieses Wort ist von dem griechischen Begriff abgeleitet. Ein Schema ist nichts weiter als die interne Anordnung von etwas. Und was wir hier lesen, bedeutet, dass Gott unser Schema, unsere innere Anordnung neu gestalten wird. Er wird uns komplett umgestalten. Es ist ein neues Schema. Eine Neugestaltung, ein neues Design. Wir werden einen vollkommenen neuen Leib erhalten, der an den ewigen, heiligen Himmel angepasst wird. Ihr fragt, nun, wie wird dieser Leib sein? Seht euch Christus nach seiner Auferstehung an. Er aß, er sprach, er ging, er erschien und verschwand wieder. Er flog durch die Lüfte von der Erde zum Himmel. Wow, freut ihr euch da drauf? Ich ja. Seht, wie Christus nach der Wiederauferstehung war. Er war sogar identifizierbar. Doch zur gleichen Zeit war er transzendent. All das, perfekte, heilige Herrlichkeit, die an die neue Umgebung angepasst ist. Unser neuer Leib wird in 1. Korinther 15 detailliert beschrieben. Wenn ihr eure Bibeln herausholt und das nachlest, werdet ihr begeistert sein über einige Dinge, die darin beschrieben sind. Wir sind verweslich und werden auferweckt in Unverweslichkeit. Wir sind sündhaft und werden auferweckt in Perfektion und Heiligkeit. Und wenn unsere Seelen in Herrlichkeit auferweckt sind, sind sie dennoch erst vollständig, wenn der Leib kommt und die Kombination der beiden uns zum immerwährenden Dienst ausrüstet. Wie werden wir also im Himmel sein? Wir werden eine perfekte Seele und einen perfekten Geist haben, ein perfektes Inneres und eine perfekte Gestalt, ein perfektes Äußeres. Und denkt ihr, wie kann das noch besser werden? Ich meine, naja. Die Kombination dessen stellt die Herrlichkeit Gottes dar. Ja? Alle Sünde, die uns verblieben ist, wird ausgelöscht, wird eliminiert. Alles, was uns hemmt, wird eliminiert. Es wird vollkommene Freiheit von allem Bösen gehen. Versteht ihr? Es wird keine Sünde, keine Schmerzen, kein Leid, keine Traurigkeit, keine Enttäuschung, keine Zweifel, keine Furcht, keine Versuchung, keine Schwäche, kein Versagen, kein Hass, keine Wut, keine Auseinandersetzung. Es wird keine weiteren Gebete, keine Buße, keine Bekenntnisse geben, sondern vollkommene Wonne, vollkommene Kenntnis, vollkommener Komfort, vollkommene Liebe und vollkommene Freude. Vielleicht sagt ihr, mir gefällt es hier besser. So. Nein, bestimmt nicht. Das zeigt nur, wie verdreht unsere Gedanken werden können. Auf diese Dinge warten wir also. Ihr sagt, wir werden in was umgestaltet? In Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist absolut unglaublich. 1. Johannes 3, 2 sagt, wir werden sein wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wisst ihr, es wäre schon genug, wenn Gott uns von der Hölle errettete. Ja, das wäre schon Wahnsinn. Es wäre genug, wenn Gott uns von der Hölle errettet und mehr als genug, wenn er uns in den Himmel holen würde. Es wäre genug, wenn er uns von der Hölle errettete und den Himmel geben würde. Aber darüber hinaus macht er uns seinem Sohn gleich. Welch ein Großmut. Welch Großzügigkeit. Wir werden gleich gemacht. Zoomorphis. Nehmen wir eine ähnliche Gestalt wie Christus an. Unsere Gestalt Morphos wird wie Christus gemacht. Das Wort für Gleichförmigkeit, Zoomorphos, ist dasselbe, wie das in Römer 8, 29 verwendet wird. Paulus sagt dort, Gottes Vorsatz bei unserer Errettung sei gewesen, uns dem Ebenbild seines Sohnes Gleichgestalt zu machen, sodass wir der Gestalt seines Sohnes entsprechen. Die Endung morph in den deutschen Wörtern wie ektomorph oder mesomorph und ähnlichen leitet sich vom griechischen morphe ab. Wir werden die gleiche Gestalt haben wie Christus. Unglaublich. Wenn wir sterben, ist unser Geist also sofort perfekt. Wenn Christus wiederkommt, werden die Leiber von den Toten auferstehen und wir werden sofort in die perfekte Gestalt Christi verwandelt als perfektes und heiliges Werkzeug für den Dienst, die Anbetung und für den Lobpreis, ohne einen einzigen bösen Impuls. Ohne eine falsche Bewegung mit einem Verstand, der von reinem Licht und Wahrheit durchflutet ist, erfüllt von Liebe, von reiner Liebe, von reiner Freude, reinen Friedens und reiner Güte. Perfekt ausgedrückte Emotionen in ihrer ganzen Fülle und dennoch im ganzen vollkommenen Gleichgewicht. Danach sollten wir uns von ganzem Herzen sehen. Ihr fragt vielleicht, bist du auch sicher, dass er das tun kann? Natürlich. Schaut euch das Ende von Vers 21 an. Er wird das tun anhand der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wow, eine gewaltige Aussage. Man könnte predigen. Man könnte monatelang nur über den Plan Gottes predigen, das Universum seiner Autorität zu unterwerfen. Aber er wird dieselbe Kraft benutzen und nutzen, durch die er das ganze Universum sich unterwerfen kann. Und wenn er das ganze Universum seiner souveränen Kontrolle unterwerfen kann, kann er sicherlich unseren Leib wieder auferwecken. Darum geht es. Das Wort unterwerfen bedeutet eine Anordnung von Dingen, die nach der Reihenfolge ihres Ranges oder autoritär verwalten. Er hat die Kraft, das Universum zu gliedern. Er hat die Kraft, alles in Reihe und Glied anzuordnen. Er hat die Kraft, es autoritär zu verwalten. Nun hört mir gut zu. Unser Herr hat die Kraft und die Macht, die Welt zu schaffen. Er hat die Welt durch seine Vorsehung immer unter Kontrolle gehabt, auf wunderbare Weise Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Er kann Leben spenden, er kann Leben nehmen, er kann retten und unterwerfen und er hat definitiv Macht und Kraft, Tote wieder aufzuwachen. Und wenn ihr irgendeine Frage dazu habt, denkt nur einmal daran, was er für sich selbst getan hat. Es ist dieselbe Kraft, mit der er sich das Universum unterwirft. Lest einmal 1. Korinther 15, 24 bis 27 und achtet darauf, wie Christus das ganze Universum an sich nimmt und alle seine Feinde unter seine Füße legt. Er wird sich alles im Universum untertan machen und dann, nachdem er Herrschaft, Gewalt und Macht im Universum gefangen genommen hat, wird er es Gott übergeben. Das Universum löst sich dann in der Fülle der Dreieinigkeit auf. Und wenn Jesus das gesamte gefallene Universum wieder in Besitz nimmt und an Gott zurückgibt, ist die Erlösungsgeschichte abgeschlossen. Und er, der die Macht hat, das gesamte Universum wiederherzustellen und es Gott zurückzugeben, als einen uneingeschränkten Ausdruck von Gottes Herrlichkeit und Instrument, durch das Gott sich selbst für immer verherrlichen wird, kann auch euren und mein Körper durch diese Macht wieder aus dem Grab auferstehen lassen. Glaubt ihr das? Er hat die Macht, uns den Preis zu geben. Er hat die Macht, uns wie Christus zu machen. Und das ist ein Versprechen. In der Hoffnung, die wir in der Wiederkunft Christi haben, liegt also Motivation, Rechenschaftspflicht und Versprechen. Worauf konzentriert ihr euer Augenmerk? Wo ist euer Fokus? Ich hoffe auf den Himmel. Ich hoffe, ihr seid nicht so abgelenkt, dass ihr das verpasst habt. Nun, ich bin in meinem Leben schon so manches Mal geflogen und manchmal haben sich auf meinen Flügen so manche Zwischenfälle ereignet. Es ist nicht so, als wäre mir noch nie etwas passiert. Nicht selten denke ich, wenn ich in einem Flugzeug bin, nun, das ganze Ding hier, das könnte einfach abstürzen. Ich schaue mir all die anderen Leute um mich heran und wisst ihr, dann merke ich auf einmal, wie komplex ihr Leben ist, ihre ganzen Netzwerke. Und so manches Mal auf der Startbahn oder mitten in der Mitte von größeren Turbulenzen wurde mir schon klar, Mensch, dies könnte dein letzter Tag sein. Wer weiß, vielleicht haben die Techniker irgendeinen Defekt übersehen, vielleicht eine Luke nicht richtig geschlossen oder etwas in dem Fahrwerkschacht vergessen. Jedenfalls dieses Ding, dieses Flugzeug könnte abstürzen. Und mein Denkmuster ähnelt sich in solchen Situationen. Ich beginne über den Himmel nachzudenken. Ich bin zwar wirklich ein glücklicher Mensch, ihr kennt mich, und Gott dankbar dafür, wo ich bin, aber ich sag euch, nach einer Weile Besinnung über diese Situation denke ich manchmal, ist mir völlig egal, wie dieses Ding runterkommt. Entweder mit oder ohne Landung, ich freue mich auf den Himmel. Und ich hoffe, ihr könnt alle so leben. Ich möchte schließen, indem ich eine kleine Geschichte, eine sehr bewegende Geschichte erzähle. Es ist eine Geschichte eines Mannes, der wirklich gelebt hat. Sein Name ist Phokas. P-H-O-K-S. Phokas. Er lebte im 3. Jahrhundert und starb zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Er wurde im Laufe der Jahre als ein wahrer Heiliger angebetet und lebte in Kleinasien. Er lebte in der Stadt Sinope und hatte ein kleines Häuschen mit Garten vor dem Stadttor draußen. Die ganze Geschichte dieses Mannes wurde von einem alten Bischof aufgezeichnet und wurde im Laufe der Geschichte irgendwie überliefert. Nur die Geschichte ging in etwa so. Zu jeder Tages- und Nachtzeit fuhren Reisende an der Tür von Phokas vorbei, wenn sie das Stadttor betraten und verließen. Und durch die Erfindungsgabe seiner Liebe stoppte er so viele von ihnen wie möglich. Ob sie nicht müde seien, sie mögen sich doch in seinem gepflegten Garten ausruhen. Brauchten sie ein freundliches Wort? Er würde immer im Namen seines geliebten Herrn zu ihnen sprechen. Aber eines Tages änderte sich das ganze Leben plötzlich für Phokas. Es kam nämlich, was wir kennen, die 10. Welle der Verfolgung durch Diokletian. Der verkündete, dass alle Christen zu töten seien. Als die Verfolger nach Sinope kamen, hatten sie den Auftrag, einen Mann namens Phokas zu finden und ihn zu töten. Als sie eines heißen Nachmittags dabei waren, die Stadt zu betreten, gingen sie am Haus und Garten des alten Mannes am Stadttor vorbei. In seiner Unschuld behandelte dieser sie, als seien sie seine besten Freunde und forderte sie eindringlich auf, eine Pause einzulegen und sich auszuruhen. Sie stimmten zu. Die ihnen erwiesene Gastfreundschaft war so herzlich und gütig, dass sie zustimmten, als ihr Gastgeber sie einlud, bei Nacht bei ihm zu verbringen und am nächsten Tag gestärkt weiterzureisen. »Und in welcher Angelegenheit seid ihr unterwegs?«, fragte Phokas arglos. Und sie erwiderten, sie würden seine Frage beantworten, wenn er sie als Geheimnis behandelte. Nun, ihnen sei inzwischen doch klar, dass er ein vertrauenswürdiger Mann sei. Wer waren sie? Sie waren römische Soldaten auf der Suche nach einem gewissen Christen namens Phokas. Und wenn ihr freundlicher Gastgeber ihn kenne, würde er so gut sein und ihnen helfen, ihn zu identifizieren? Schließlich sei er ein gefährlicher Anhänger dieser Jesus-Sekte, über den die Christen sprachen, und müsse sofort hingerichtet werden. Oh, ich kenne ihn gut, sagte Phokas ruhig. Und übrigens ist er ganz in der Nähe. Lasst uns der Sache am Morgen annehmen. Nachdem seine Gäste sich zurückgezogen hatten, setzte Phokas sich nieder und dachte nach. Sollte er fliehen? Nun, das wäre einfach. Er musste nur im Schutze der Dunkelheit losziehen und könnte bei Tagesanbruch gute 30 Kilometer entfernt sein. Er kannte andere Christen, die ihn gastfreundlich aufnehmen und verstecken würden. Und wenn die Verfolgung ausgestanden war, könnte er wieder auftauchen und sich um seinen kleinen Garten kümmern. Die Entscheidung, in die Sicherheit zu flüchten oder zu bleiben und dem Tod ins Gesicht zu blicken, wurde offensichtlich ohne inneren Kampf oder Verzögerung getroffen. Wir können uns nur vorstellen, was er dachte. Phokas ging raus in seinen Garten und begann, mitten in der Nacht zu graben. Gab es irgendetwas Irdisches, das er mehr liebte als dieses kleine Grundstück? Den Geruch der Humuserde, das Gefühl der Erde, das Wunder der Fruchtbarkeit? Woran dachte er, als er weitergrub? Nun, er hatte noch immer Zeit, wegzulaufen. Aber unser Erlöser lief nicht weg. Er lief nicht aus Gethsemane davon und er lief nicht vor Golgatha davon. Oder vielleicht dachte er an seine Brüder und Schwestern in Christus, bei denen er sich ausruhen würde. Würde er sie damit in Gefahr bringen? Und was die Scharfrichter anging, die jetzt friedlich unter seinem Dach schliefen, die waren schließlich nur Männer, die ihren Auftrag erfüllten. Wenn sie ihren Mann nicht fanden, würden sie wahrscheinlich selbst ihr Leben lassen müssen und als Sünder sterben. Phokas grub immer tiefer. Vor Einsetzen der Morgendämmerung war er fertig. Und dort war es sein eigenes Grab. Der Morgen kam und die beiden Scharfrichter erwachten. Ich bin Phokas, sagte er ruhig. Und nach den Worten des christlichen Bischofs, der die Geschichte aufzeichnete, standen die Männer vor Verwunderung bewegungslos da. Sie konnten es nicht glauben. Und als sie ihm endlich glaubten, waren sie offensichtlich nicht willens, gnadenlos einen Mann hinzurichten, der ihnen nichts als Gnade erwiesen hatte. Aber es war eine Pflicht, erinnerte er sie, die sie ausführen mussten. Und er war nicht verbittert. Außerdem fürchtete er sich nicht vor dem Tod. Sein Herz war voller Hoffnung auf dem Himmel. Er empfand nichts außer Liebe Christi für sie. Und Momente später war alles vorbei. Das Schwert hatte seine Arbeit verrichtet und der Körper des Mannes, der von der Liebe Christi beherrscht worden war, lag totenstill in dem Garten, den er so sehr geliebt hatte. Die Hoffnung auf den Himmel nimmt uns die Furcht, ihr Lieben. Ich hoffe, wir alle können ein bisschen mehr wie Phokas leben und ein bisschen weniger, wie wir es meistens beim Streben nach dem Preis tun. Lasst uns zusammen beten.